So, mein Handy liegt hier nur, weil ich mich gerne in der Zeit verrenne. Und deswegen muss ich immer so ein bisschen den Blick drauf halten, wo bin ich hier so gerade? Wer mich kennt, der weiß, dass mein Herz dafür schlägt, Menschen deutlich zu machen, dass Gott kein unpersönlicher, weit entfernter Gott ist, sondern dass er ein Gott ist, den wir wirklich Vater nennen dürfen. Die Vaterbeziehung zu Gott ist mir super wichtig. Und heute habe ich aber ein Thema für euch mitgebracht, womit ich eine andere Facette Gottes beleuchten möchte. Und man könnte meinen, ach Mensch, wenn man einmal erkannt hat, Gott ist mein Vater, dann reicht das doch, oder? Was steckt da an Versorgung drin, an Geborgenheit? Wenn wir wissen, dass Gott uns liebt, dass er uns sieht, dann haben wir doch alles, was wir brauchen, oder? Ich möchte euch heute herausfordern, mit mir aber nochmal einen neuen Schritt zu gehen. Hunger zu haben nach mehr von dem, was Gott uns durch seinen Facettenreichtum geben will. Und ich habe mal einen Prediger gehört, der hat gesagt, wir brauchen mindestens die Ewigkeit, um Gott in seinem Facettenreichtum überhaupt kennenlernen zu können. Denn er hat so viele Wesenszüge, dass wir eine Ewigkeit lang brauchen werden, um jeden einzelnen Wesenszug kennenzulernen. Und das, was ich euch heute mitgebracht habe, ist das Thema Freundschaft mit Gott. Also nicht Kindschaft, sondern Gottes Freundin oder Gottes Freund zu sein. Ich glaube, gerade der Begriff Freundschaft hat in unserer Gesellschaft echt gelitten in den letzten Jahren, oder? Also wenn ich so an Facebook denke, ich habe 1048 Freunde. Ich hoffe, ihr seid stolz auf mich. Wenn ich euch sagen würde, wie viele von diesen 1048 Freunden ich kenne, dann sind das vielleicht 110. Also, und kennen würde ich sagen, davon jetzt wirklich kennen 30. Und trotzdem nennen wir das Freunde. Und bei Jugendlichen ist es noch viel eher so, die noch auf Snapchat und Insta und TikTok und was weiß ich sind. Wie oft hört man, der ist mein Freund und da steckt gar nicht so richtig was drin. Deswegen habe ich euch mal eine Definition von Freundschaft mitgebracht. Ich habe nämlich eine Postkarte gefunden in der Stadt und die ging um Freundschaft und das hat mich echt berührt. Da stand, Freundschaft ist eine Herzensangelegenheit, die auf Vertrauen und Zuneigung beruht. Ein Band zwischen zwei Seelen, das weder Raum noch Zeit trennen können. Freundschaft bedeutet, immer füreinander da zu sein und alles miteinander zu teilen. Ob Träume, Gedanken, Glücksmomente oder Sorgen. Es gibt kaum ein kostbareres Geschenk auf der Welt als die Freundschaft. Haltet mal diese Definition von Freundschaft ein bisschen im Hinterkopf und ich möchte euch herausfordern, dass wir heute darüber nachdenken, dass Gott uns Freunde nennt und dass er Freundschaft mit uns leben möchte. Dieses Thema treibt mich jetzt wirklich ungefähr anderthalb Jahre um und ich merke, je mehr ich mich damit beschäftige, desto tiefer komme ich in Dankbarkeit darüber, dass Gott uns Freundschaft anbietet. Und für mich ist es wirklich nochmal was anderes, ob er nur mein Vater sein will oder ob er gleichzeitig auch Freundschaft mit mir leben möchte. Es ist immer ganz gut zu gucken, wie hat es Gott sich eigentlich gedacht? Und im Schöpfungsbericht kriegen wir eine Ahnung davon, was er sich eigentlich gewünscht hat, als er den Menschen gemacht hat. Und er schweigt darüber auch nicht. In 1. Mose 1, Vers 26 sagt er, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Und das Ziel war von Anfang an Gemeinschaft. Und wenn Gott ein paar Verse später sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, dann beziehen wir das so schnell auf unsere menschlichen Beziehungen. Aber zuallererst hat Gott auch sich darin gesehen. Und das sehen wir, wenn wir uns den Garten Eden angucken, wie er täglich mit Adam und Eva unterwegs war und Gemeinschaft hatte. Und in 1. Mose 3, Vers 8 steht, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Ich finde gerade das Wort wandeln, so unscheinbar das in diesem Satz ist, da steckt so viel drin. Wandeln ist kein straightes Gehen, ja, zielgerichtet und jetzt mal Tempo hier, wir marschieren auf unser Ziel zu, sondern wandeln ist sowas wie gemütlich miteinander unterwegs sein. Und wandeln bedeutet für mich das Gehen um des gemeinsamen Gehen Willens. Ja, stellt euch so einen Spaziergang vor mit eurem Freund. Man geht nicht, weil man ein bestimmtes Ziel hat, sondern man geht um des gemeinsamen Gehens und Unterhaltens willens. Das heißt, hier geht es um eine Herz-zu-Herz-Gemeinschaft mit Gott. Und das war genau das, was er zu Beginn gelebt hat mit Adam und Eva. Und ich glaube, dieses Ziel, so mit uns unterwegs zu sein, mit uns zu wandeln von Herz zu Herz, daran hat sich bei Gott nichts geändert. Und ich finde es so toll, dass die Bibel nicht nur sachlich ist, sondern es gibt auch Stellen, die sind so voller Emotion, so voller Leidenschaft, dass man schon schlucken könnte, oder? Also wenn wir jetzt an das Hohelied denken, also da kann man schon rote Wangen bekommen, wenn man es mal liest. Und tatsächlich ist es ja geschrieben worden von Salomo und es ging um seine Geliebte. Aber trotzdem steckt da so viel sinnbildlich für Jesu Leidenschaft für dich und mich drin. Und wenn hier steht in Hohelied 2, Vers 13b und 14, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Dann lass dich doch heute mal auf den Gedanken ein, dass Gott Freundschaft mit dir will und dass er vor dir steht und sagt, mach dich auf, meine Freundin, mach dich auf, mein Freund, und komm, denn deine Gestalt und deine Stimme, die mag ich, die suche ich. Ich glaube tatsächlich, dass Gott diesen Zustand des Garten Edens in Gemeinschaft mit uns wiederherstellen möchte. Und deswegen liebe ich Hohelied 4, weil da steht was davon, dass wir ein Garten sein dürfen. Und jetzt nimm das mal nicht auf die Liebesbeziehungen eines Menschen, sondern nimm das mal mit dem Gedanken, Gott möchte Freundschaft zu dir. In Hohelied 4, Vers 12 bis 15 steht, du bist wie ein verschlossener Garten, meine Schwester, meine Braut, wie eine verschlossene Quelle, ein versiegelter Brunnen. Du bist wie ein reizvoller Garten mit Granatapfelbäumen voller köstlicher Früchte. Und jetzt wird da ganz viel aufgezählt. Du bist wie ein Brunnen im Garten, ein Brunnen lebendigen Wassers, das herabströmt vom Libanon. Und die Reaktion der Freundin ist, sie sagt, wach auf, Nordwind, erhebe dich, Südwind, durchweht meinen Garten und verströmt den Duft meiner Gewürze. Lasst meinen Geliebten in seinen Garten kommen und seine köstlichen Früchte essen. Mich hat das so bewegt, lange Zeit dieses Bild, ich darf ein Garten sein. Wie oft sagen wir, you are my resting place, du bist mein Zufluchtsort, oder? Und dann stellen wir uns vor, wie Gott so dieser Wohlfühlort ist, wo wir hinkommen. Aber lasst uns doch mal den Gedanken nehmen, dass wir sagen, I am your resting place. Ich möchte Gottes Platz sein, wo er in meinen Garten kommt und das genießt. Ich habe vor kurzem ein Bild gemalt, weil mich das so bewegt hat. Das gucken wir uns mal an. Das ist die Bleistiftzeichnung eines Gartens. Genau. Und ich wollte das Gott irgendwie ausdrücken. Und ich habe mir wirklich richtig vorgestellt, ich lade Gott ein, er setzt sich da auf die Bank und für mich hat das alles Bedeutung. Da sind Früchte, von denen Gott sagt, er will sie genießen und die nur ich ihm geben kann. Da sind Gerüche, Düfte, Klänge, deswegen habe ich den Vogel dazu gemalt. Meine Stimme ist irgendwas Besonderes für Gott, weil all das einzigartig ist. Und diese Vorstellung, ich darf ein Ort sein, wo Gott sich wohlfühlt, das will ich. Denn ich weiß, wie sehr es mir gut tut, dass ich mich bei ihm wohlfühlen kann. Ich habe einen Satz gelesen, der war auf Englisch. Ich übersetze ihn gleich. Only the immature will be satisfied with just the blessings. It is a far higher purpose to seek his dwelling place. Übersetzt heißt das, nur die Unreifen sind schon zufrieden mit den Segnungen. Es ist eine weit höhere Bestimmung, den Wohnort Gottes zu suchen. Und ich gehe sogar noch ein Stück weiter, der Wohnort Gottes zu sein. Gott wohnt in uns. Darf er sich wohlfühlen? Das ist so mein Wunsch. Vielleicht denkst du, was hat das jetzt alles mit Freundschaft zu tun? Das Gute ist, wenn wir Jesus angucken, dann zeigt er uns den Herzschlag Gottes. Er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und deswegen gucken wir mal, was Jesus über Freundschaft sagt. Johannes 15, Vers 13 bis 15. Da steht, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Für mich steckt in diesem Vers so viel an Gottes Sichtweise zu Freundschaft, die er mit dir und mir leben möchte. Er stellt in den absoluten Fokus die Liebe als Basis. Und ich habe eben diese Definition vorgelesen. Freundschaft geht nicht ohne absolutes Vertrauen und Zuneigung. Und Gott spricht uns von seiner Seite aus klar seine ungebrochene Zuneigung und Liebe zu. Das steckt hier auf jeden Fall in dem Vers. Und dann wird deutlich, Gott von seiner Seite aus ist bereit, alles in diese Freundschaft zu investieren, was überhaupt möglich ist. Und das hat er gezeigt in Jesus, der bereit war, sein Leben zu geben. Mehr kann man für einen Freund nicht geben als sein eigenes Leben. Und er sagt uns auch, was Freundschaft für ihn ausmacht. Es ist ein Austausch über das, was mein Herz bewegt und was sein Herz bewegt. Denn er sagt hier ganz klar, ich nenne euch Freunde, weil ich euch kundtue, was der Vater für euch hat. Da geht es darum, Herzen zu teilen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mit diesem Gedanken, Freundschaft zu leben. Ich glaube, es ist leichter, sich vorzustellen, Gott ist unser Vater, oder? In Kindschaft steckt irgendwie so dieses, die sind nicht auf Augenhöhe. Man weiß, der Vater ist der, der versorgt. Der Vater ist der, der alles weiß. Der Vater ist der, der redet, der schützt, der gibt. Und das Kind darf Kind sein. Wie viel schwerer ist das, an Freundschaft zu denken, oder? Freundschaft spricht von einer gewissen Augenhöhe. Wie können wir jemals uns anmaßen, zu denken, wir könnten auf Augenhöhe mit einem Gott sein? Und trotzdem, wie krass ist das, spricht Gott uns zu, dass er genau das will. Er will mit uns sein Herz teilen. Und vielleicht geht es dir wie mir. Das Erste, was wir denken, ist, wir sind gar nicht liebenswert genug. Und es muss aber doch dieses Vertrauen da sein, dass ich mich einer Freundschaft mit jemandem überhaupt gewachsen fühle, dass ich ihm wirklich glaube, er möchte Freundschaft mit mir leben. Und das ist schwer, wenn ich mich selbst nicht als würdig oder liebenswert empfinde. Wir kennen alle die Worte, wie Gott bei der Taufe zu Jesus sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Man liest das und man denkt, ja, ist ja auch Jesus. Ist ja klar, dass Gott das sagen muss. Aber der Schritt zu, er sagt das zu mir, ist doch viel größer, oder? Deswegen liebe ich das, dass er das auch zu Menschen sagt. Daniel 9, Vers 23, was für ein schöner Vers. Er sagt zu Daniel, Daniel, du bist ein vielgeliebter. Und in der Fußnote der Elberfelder steht, du bist eine Kostbarkeit, ein Schatz. Naja, hat er zu Daniel gesagt. Ich meine, Daniel war auch echt krass, ne? In der Löwengrube und so. Was ist mit mir? Psalm 139 haben wir alle bestimmt schon tausendmal gelesen. Vers 13, denn du bildetest meine Nieren. Du wobst mich in meiner Mutter Leib. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Wisst ihr, was mich an dem Vers neu berührt hat? Wenn wir uns die Schöpfungsgeschichte angucken, dann hat Gott alles durch sein Wort geschaffen. Er sprach und es wurde Licht. Er sprach und es kamen Fische und Vögel und was weiß ich. Hier steht, wie er den Menschen gemacht hat. Er hat ihn gewoben. Für mich ist es echt nochmal ein Unterschied. Da steckt Handwerk drin. Da hat Gott richtig sich Mühe gegeben. Und es lohnt sich so, in der Elberfelder immer mal wieder die Fußnoten zu lesen. Da kommt nochmal richtig was raus. Hier steht nämlich bei dem Wort gewoben als Erklärung, das hebräische Wort bezeichnet speziell das Weben kostbarer Stoffe unter Benutzung von Gold- und Silberfäden. Gott hat dich nicht einfach nur gewoben. Gott hat Gold und Silber mit eingewoben. Du hast die kostbarsten Stoffe bekommen, als er dich gemacht hat. Gott hat also alles gegeben, als er dich geschaffen hat. Und er hat durch Jesus alles gegeben, um jetzt mit dir Freundschaft zu leben. Kannst du da noch sagen, du bist es nicht wert? Vielleicht denkst du, aber ich habe viel zu viel falsch gemacht. Ich glaube, diesen Gedanken haben wir immer wieder. Und das ist so eine Hemmung, zu jemandem zu kommen, wenn man denkt, ich habe Schuld auf mich geladen. Wir wissen, dass in der Bibel Namen eine richtig fette Bedeutung haben. Und ich finde den Namen David so spannend. Man geht ja davon aus, dass er ein uneheliches Kind war. Und der Vater macht auch recht deutlich, dass er von David nicht gerade angetan ist im Vergleich zu seinen anderen Söhnen. Aber David heißt Geliebter, Liebling, der von Gott Geliebte. Und wir wissen alle, Davids Leben war in vielem echt ein Vorbild, aber in vielem hat er auch Bockmist gemacht. Und diese schlimmste Stelle war die, wo er unbedingt Bathseba haben wollte, die schon verheiratet war. Und dann schickt er Uriah in den Krieg, damit er dort stirbt, damit er seine Frau haben kann. Also schon echt krass, oder? Und da könnte man meinen, gut, er hat den Namen Geliebter Gottes, aber die Gunst hat er sich spätestens jetzt verspielt, oder? Und dann finde ich das so krass, dann muss er leider auch die Konsequenzen tragen. Sein erstes Kind von Bathseba muss sterben, kurz nachdem es geboren wurde. Aber dann ist Gott der gnädige Gott. David geht in Buße und er erkennt, dass er falsch gehandelt hat und er bekommt ein zweites Kind, das er selber Salomo nennt mit seiner Frau. Und in 2. Samuel lesen wir dann aber, dass der Prophet Nathan kam und da steht, und der Herr liebte ihn und er sandte durch den Propheten Nathan hin und der gab ihm den Namen Jedidja um des Herrn Willen. Und wisst ihr, was Jedidja heißt? Freund des Herrn. Gott ist nicht egal, wenn wir irgendwas falsch machen. Gott ist heilig. Aber Gott ist gleichzeitig dieser barmherzige, liebende Gott, der uns zieht in aufrichtige Umkehr. Und der dann sagt, du bist immer noch geliebt. Du bist immer noch mein Freund. Es gibt nichts, was du in deinem Leben getan, gesagt oder gemacht haben kannst, was Gottes Sehnsucht nach Freundschaft auslöschen könnte. Ein Gedanken, der dir vielleicht noch kommt. Naja, also eigentlich, wenn ich mal gucke, hat Gott wirklich definitiv bessere Alternativen, als mit mir Freundschaft zu leben, oder? Ich weiß noch, wie ich die Biografie von Reinhard Bonnke gelesen habe. Ja, und was der schon mit 10 Jahren alles erlebt und mit Gott gemacht hat. Ich weiß, ich habe die gelesen, da war ich vielleicht Mitte 30 und ich dachte, da kann ich ja gar nicht mehr mithalten. Der hat ja so früh angefangen, für Gott irgendwie so krass unterwegs zu sein. Da habe ich ja Jahre schon verschenkt. Oh, das hat mich richtig fertig gemacht. Aber wisst ihr was? Gott will unter keinen Umständen auf dich verzichten. So lieb er Reinhard Bonnke hatte. Ja? Er möchte nicht auf dich verzichten. Und das hat er mir durch einen Vers neu gezeigt. Vielleicht hältst du mich jetzt erstmal für verrückt, aber nimm den Gedanken mal mit. 1. Mose 1, wie der Schöpfungsbericht. Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen, nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt, nach seiner Art und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Alter, Hätte man diesen Vers kürzer fassen können? Also wie oft hier das Gleiche gesagt wird und wie oft hier nach seiner Art, nach ihrer Art, ihr Same vorkommt. Und wir wissen, ein Apfelbaum kann mit seinem Samen niemals Birnen hervorbringen und eine Rose niemals Lilien, ist uns klar. Was hat das mit dir und mir zu tun? Wenn wir mal im Psalm 1, Vers 3 schauen, dann steht da, ich sage jetzt mal nicht er, sondern du. Du bist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Hier hätte auch einfach stehen können, der Baum, der Frucht bringt und dessen Laub nicht verwelkt. Hier kommt schon wieder dieses, nach seiner Art, zu seiner Zeit. Und ich glaube, hier steckt eine Kernwahrheit drin. Gott hat uns Menschen so einzigartig geschaffen, nach unserer Art. Und so wie ein Apfelbaum niemals Birnen hervorbringen kann, so bist du nicht ersetzbar. Und ich glaube, Gott hat das ganz bewusst gemacht, uns unterschiedlich zu schaffen, weil er Freundschaft mit dir und mir nach unserer Art leben will. Und wenn du fehlst, fehlt Gott eine Facette von Freundschaft, weil es die nur mit dir gibt. Und ich weiß nicht, wenn du mal deine Freunde so kurz Revue passieren lässt, keine Freundschaft ist wie die andere, weil beide Persönlichkeiten zusammenkommen und diese Freundschaft prägen. Und so ist jede Freundschaft zu Gott absolut einzigartig, weil sein Wesen und dein einzigartiges Wesen zusammenkommen. Und wenn du fehlst, fehlt Gott ein Freund, eine Freundin. Und ich finde es so genial, wie Gott auf uns eingeht und wie er auch zeigt, dass ihm unsere Einzigartigkeit wichtig ist. Und ich gebe euch ein konkretes Beispiel von mir, was mich immer wieder berührt. Und ihr dürft meinen Mann fragen, der ist Zeuge, also wenn sich das jetzt irgendwie zu unglaublich anhört. Ich hatte einen Spaziergang und ich weiß nicht mehr, worüber ich gebetet hatte, aber ich bin ein Typ, ich liebe Knackefolie. Also hier diese, wo man immer so schön mit dem Daumen knacken kann. Ich mag einfach dieses Geräusch, das Gefühl. Und wenn man draußen ist, gibt es natürlich keine Knackefolie. Da finde ich ähnlich genial, wenn man so eine halbe Walnuss findet und man tritt auf die Schale. Oh, das ist befriedigend. Und dann war ich unterwegs und ich hatte über was gebetet und ich brauchte Bestätigung von Gott. Und dann lag direkt vor mir auf dem Weg eine halbe Walnussschale. Und in dem Moment hat Gott ganz klar gesagt, nimm das als mein Zeichen, ich kenne dich, ich weiß, was du brauchst. Das war nur der allererste Moment. Seitdem finde ich immer, wenn ich entscheidende Dinge draußen im Gebet mit Gott überdenke, durchgehe, Walnussschalen. Und es ist so krass. Ich meine, im Wald oder bei uns an dem Weg da bei unserem Fluss, da ist es ja noch normal, irgendwie sowas zu finden. Chris und ich waren letztes Jahr im Herbst in Kroatien und es ging mir wirklich 2-3 Tage nicht gut. Ich musste eine echt wichtige Entscheidung treffen. Und dann habe ich die getroffen und ich dachte so, oh, jetzt eine Walnuss wäre schön. Und dann sind wir an der Hafenpromenade langgegangen. Und da lagen wirklich, also ich würde sagen, in dieser Distanz, Christi, kommt das hin, 40 halbe Walnussschalen. Chris ist wahnsinnig geworden, weil ich musste jede zertrampeln. Aber das war der Moment, wo Chris meinte, also ich kann es jetzt schon langsam nicht mehr fassen mit deinem Walnussding. Der absolute Hammer war, letzte Woche, oder was vorletzte Woche, hatte ich eine Woche mit Gott im Harz. Und es war wieder so ein Moment, wo ich wirklich was abgeben wollte an Gott und es fiel mir richtig schwer. Und in meinem Geist wusste ich, das ist ein Walnussmoment. Und dann habe ich das abgegeben und mir war das einfach voll klar, hier muss eine Walnuss sein. Und dann habe ich an der Stelle überall geguckt, keine Walnuss. Da war ich echt irritiert. Ich so, ah, okay Gott, du möchtest, dass ich jetzt wieder nach Hause gehe und auf dem Weg wird irgendeine Walnuss sein. Den ganzen Weg habe ich geguckt, es waren immer nur diese Kastanienschalen, die man nicht knacken kann, also voll blöd. So, und dann war mein Glaube so groß, ich wusste, Gott gibt mir eine Walnuss, dass ich dachte, naja, ich werde bei dieser Airbnb-Wohnung ankommen und dann liegt da eine Walnuss direkt vor der Haustür. Nix. Wisst ihr, mein Glaube war sogar so groß, dass ich sicher war, ich mache jetzt die Tür auf, gehe rein und es liegt eine halbe Walnuss auf der Anrichte in der Küche. Und ich scherze nicht. Ich war mir sicher, Gott gibt mir eine Walnuss. Ich komme in die Wohnung, mein erster Blick zur Anrichte, keine Walnuss. Und da war ich jetzt schon echt irritiert, weil ich das so sicher wusste, dass Gott mir das geben will. Und dann war das so krass. Da war so eine Vitrine, die hatte ich bis dahin überhaupt nicht beobachtet. Und da hatte ich aber im Augenwinkel Honig gesehen. Und den Honig, der war mir irgendwie, da wollte ich näher nachgucken, macht diese Vitrine auf und die war so dunkel, die konnte man beleuchten, das hatte ich bis dahin überhaupt nicht gemacht. Schau mir den Honig an, mach sogar ein Foto von dem Honig, weil Chris und ich den Imker kennen. Und dann geht mein Blick nach links und dann liegen da 4 Tüten mit je 250 Gramm Walnüssen. Gott kennt dich. Und Gott möchte genau so persönlich Beziehung mit dir leben, wie du bist. Und der Gedanke bewegt mich. Wenn wir uns nochmal Johannes 15 anschauen, dann steht hier, euch aber habe ich Freunde genannt. Das ist zunächst einmal ein Angebot von Jesus. Wir wissen, Freundschaft, da reicht es nicht, wenn der eine sich Freund nennt und der andere das aber so gar nicht sieht, dann ist das keine Freundschaft. Freundschaft ist ein, wir beide stellen uns zur Freundschaft. Das heißt, ich möchte mal provokant sagen, es reicht nicht, wenn Jesus dich Freund nennt. Die Definition war, hier kommt ein Band zweier Seelen zustande und Gott hat dir einen freien Willen gegeben. Und wenn Jesus hier sagt, dass er dich Freund nennt, dann ruft er dich in Freundschaft. Mein absoluter Lieblingsvers in der Bibel ist Psalm 25, Vers 14. Da steht, der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten, und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Und dieses der Herr zieht ins Vertrauen, da steht in der Fußnote, der Herr hält vertraute Besprechung. Jetzt überleg dir mal, was das heißt. Gott möchte vertraute Besprechungen mit dir halten. Da steckt Augenhöhe drin, die Gott uns anbietet, obwohl wir niemals auf Augenhöhe sein könnten mit Gott. Letztens kam mir noch der Gedanke, dass Jesus sich, glaube ich, damals schon Freundschaft mit seinen Jüngern in dieser Art gewünscht hat. Freunde, die sein Herz intensiv mit ihm teilen. Und dann ist da dieser Moment im Garten Gethsemane, wo er seine engsten Jünger mitnimmt, seine Freunde, und sich so wünscht, dass sie ihn mittragen in seiner schwersten Stunde. Und sie schaffen es nicht. Und in Johannes 16, Vers 12 sagt er auch, noch vieles habe ich euch zu sagen, noch vieles möchte ich von meinem Herzen mit euch teilen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Und dann steht aber ein paar Verse weiter, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Und auch hier steckt wieder drin, der Heilige Geist kommt, damit wir in den Herzensaustausch dessen kommen, was auch auf Gottes Herzen schlägt. Und wenn wir mal dieses Bild nehmen von dem Joch, von dem Jesus ja sagt, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und dann von diesem Joch spricht und die Last ist leicht. Jetzt schaut euch mal so ein Joch an. Wir nehmen das immer als Bild dafür, wenn unsere Last uns zu schwer ist. Wenn unser Herz belastet ist durch das, was wir haben, dann teilen wir diese Last mit Jesus. Und er nimmt den größeren Teil, sodass uns die Last nicht zu schwer ist. Aber für mich bedeutet dieses Bild, hier gehen zwei Ochsen unter demselben Joch. Was ist, wenn Jesus sich von Herzen wünscht, dass er seine Last mit uns als Freunden teilen kann? Und dass wir Teile seiner Last nehmen. Und das bedeutet Freundschaft. Ich teile mein Herz und der andere nimmt mich wahr. Und ich höre aber auch vom Herzen des anderen. diese Vorstellung, dass Gott zugleich unser Vater sein möchte, unser Versorger, der, wo wir wissen dürfen, der steht über allem, der ist souverän, der ist mächtig. Und gleichzeitig aber die Freundschaft. Ich will das eine nicht mehr ohne das andere suchen. Ich glaube, dass in beiden so ein Reichtum liegt daran, Gottes Wesen kennenzulernen und mit ihm in die Tiefe zu kommen. Und wenn du schon deine Reise hattest mit Gott als Vater, dann möchte ich dich ermutigen, streck dich aus nach Gott als Freund. Und vielleicht stehst du noch nicht mal da, dass du Gott als Vater kennst. Vielleicht ist Gott für dich noch überhaupt kein Begriff. Nichts, womit du etwas anfangen kannst. Dann möchte ich dich ermutigen, komm mit Leuten hier in der Gemeinde ins Gespräch und frag sie mal konkret, was bedeutet das, dass Gott dein Vater ist? Wie erlebst du das? Und komm in Beziehung mit Gott, denn er hat alles möglich gemacht durch Jesus, den er ans Kreuz geschickt hat. Und Jesus war bereit, sein Leben zu geben für dich und mich. Ich möchte schließen mit einer Geschichte. Ich habe ein Buch geschrieben, ja, aus dem lese ich nicht. Seitdem habe ich schon viele neue Geschichten geschrieben. Ich weiß einfach noch nicht ganz, in welchem Rahmen ich sie veröffentlichen will. Das heißt, ihr hört jetzt eine Geschichte, die außer Bremen, eine Ekklesia in Bremen, noch keiner gehört hat. Die ist unveröffentlicht. Die für mich nochmal diesen Gedanken von Gott Vater und Gott Freund zusammenbringt. Und ich wünsche mir, dass ihr euch hineinleben lasst in das Ich. Hier geht es um ein Kind, dass ihr mal versucht, wirklich in Gedanken das nachzuvollziehen, was das Kind erlebt. Weil ich glaube, dass es genau das ist, was Gott dir und mir zuspricht. Ein nächtliches Abenteuer. Eigentlich sollte ich schon seit Stunden schlafen. Lange schon war es draußen stockdunkel, sodass ich dankbar für die schummrige Beleuchtung auf dem langen Korridor war, auf dem ich gerade unterwegs war. Mit nackten Füßen tapste ich den Gang entlang, innerlich zögerlich, ob ich schnell noch einmal umkehren und meine Hausschuhe von ihrem angestammten Platz neben meinem Bett holen sollte, denn der Fußboden in den riesigen Gängen des Palasts war eiskalt. Auch mein Pyjama konnte dem nicht viel entgegensetzen. Wie warm und kuschelig doch mein Bett gewesen war, dachte ich kurz. Doch im nächsten Moment war sie wieder da. Die große Sehnsucht nach meinem Papa, die mich aus dem warmen Bett in diesen kalten Flur getrieben hatte. Ich musste ihn einfach sehen und noch einmal kurz auf seinem Schoß sitzen. Und außerdem konnte ich es kaum erwarten, ihm mein Bild zu zeigen, das ich kurz vor dem Zubettgehen noch für ihn gemalt hatte. So lief ich nun weiter an den vielen verschlossenen Türen links und rechts des Korridors entlang, in der einen Hand meine mittlerweile leicht knittrige Zeichnung, im rechten Arm eng an meine Brust gepresst, mein Kuschelhasen. Obwohl es so viele Türen gab, die nicht einmal ansatzweise erahnen ließen, was genau sich dort hinter verbarg, wusste ich ganz genau, zu welcher Tür ich gehen musste, um meinen Papa zu so später Stunde zu finden. Es war die größte und zugleich prächtigste Tür im ganzen Palast. Die Tür, die direkt in den mächtigen, prachtvollen Thronsaal führte. Wie üblich standen auch heute Nachtwachen links und rechts zu beiden Seiten der schweren geschnitzten Holztür. Ich kannte sie beide und mochte sie sehr gern. Tagsüber nahmen sie sich immer mal wieder die Zeit, einige Augenblicke mit mir herumzuscherzen. Auch diesmal lag ein freundlicher Ausdruck auf ihren Gesichtern, wenngleich sich bei dem Wächter zur Rechten eine Augenbraue fragend hob. Müsstest du nicht schon längst friedlich in deinem Bett schlafen? Ein wenig verschämt, auf dem Boden vor meinen Füßen schauend, erwiderte ich leise: Ja, eigentlich schon, aber ich konnte einfach nicht schlafen. Ich möchte noch mal kurz zu Papa. Lächelnd und mit einem kleinen, verstehenden Augenzwinkern trat der Wächter zur Seite und gab die mächtige Tür zum Thronsaal frei. Von innen drang kein Ton nach draußen. Hätte ich es nicht besser gewusst, hätte ich geglaubt, dass der dahinterliegende große Raum gänzlich leer sei. Um die Tür öffnen zu können, musste ich eine Hand frei haben. Kurzerhand klemmte ich meinen Zettel mit der Zeichnung unter den Arm, in Kauf nehmend, dass er dabei unweigerlich noch mehr ramponiert werden würde. In meiner einen Hand baumelte mein Kuschelhase, mit der nun frei gewordenen drückte ich mit aller Kraft die große Klinke runter und zog an der schweren Eichentür, die sich nur langsam von mir öffnen ließ. Endlich hatte ich es geschafft und wandte meinen Blick von der Tür in die Mitte des Raumes. Was ich zuvor nur unterbewusst als Geräuschkulisse wahrgenommen hatte, eröffnete sich nun als greifbare Szene vor meinen Augen. Direkt in der Mitte des Thronsaals stand ein gigantischer Tisch. Darum herum eine für mich nicht zu erfassende Anzahl an Männern und Frauen in teurer Kleidung. Sie alle hatten sich bei meinem Eintreten über etwas auf dem Tisch gebeugt und waren dabei in ein recht lautes Gespräch vertieft. Doch in dem Moment, als ich in der Tür erschienen war und sie sich geräuschvoll hinter mir schloss, wendeten sich alle diese Menschen gleichzeitig zu mir um, verstummten augenblicklich in ihren Gesprächen und fixierten mich stumm mit ihren Blicken. Die Hitze schoss mir ins Gesicht. Hier stand ich nun, in meinem ausgewaschenen Pyjama, dessen Ärmel und Hosenbeine mir eigentlich noch viel zu lang waren, auf nackten, nicht ganz sauberen Füßen, mit meinen von den langen Jahren gekennzeichneten Kuschelhasen in meinem Arm und platzte anscheinend in eine wichtige Besprechung hinein. Tatsächlich erinnerte ich mich in diesem Moment auch wieder daran, dass mein Vater mir beim Abendessen erzählt hatte, dass heute seine wichtigsten Berater zu einer vertraulichen Besprechung kommen würden. Und nun stand ich hier und störte. Wie konnte ich das nur vergessen haben, dieses wichtige Detail, das mir mein Vater anvertraut hatte? Was musste er nun wohl über mich denken, wo ich ihn gerade so blamierte? Unsicher streifte mein Blick zwischen all den Gesichtern hin und her, bis ich ihn fand. Den Blick meines Vaters, des Königs, höchstpersönlich. Und sofort atmete ich hörbar aus, ohne überhaupt zuvor gemerkt zu haben, dass ich die Luft angehalten hatte. Mein Vater schaute mich alles andere als peinlich berührt an. Im Gegenteil, in seinen Augen blitzte es und über sein ganzes Gesicht ging ein breites Lächeln. Das war mein Papa. In seinem Blick konnte ich seine ganze Liebe für mich sehen. Eine Liebe, die ich mir zu jeder Zeit holen konnte, der ich mir absolut sicher und gewiss sein konnte. Und während dieser Blick mein klopfendes Herz beruhigte, begann mein Papa zu sprechen. Meine treuen Berater, ich danke euch für eure kostbare Zeit. Ich weiß, dass es noch viele offene Fragen und noch vieles weitere zu besprechen gibt, aber für heute Abend beende ich unsere Besprechung. Gerade hat sich eine wichtigere Angelegenheit ergeben. Sogleich verabschiedete sich ein Berater nach dem anderen respektvoll und verließ eilig den Thronsaal. Ich stand nach wie vor etwas verloren in der Nähe der Tür und staunte nicht schlecht über die Tatsache, dass ich gerade offensichtlich eine sehr wichtige Besprechung beendet hatte. Nur, weil ich auf den mir jetzt völlig dumm erscheinenden Gedanken gekommen war, zu so später Stunde noch einmal mein Bett zu verlassen und Zeit mit meinem Vater zu verbringen. Wieso hatten mich die Wachen vor der Tür nicht gewarnt und mir diesen peinlichen Auftritt und meinem Papa die ganzen Umstände erspart? Hatte sich mein Vater lediglich wegen seiner Berater zusammengerissen? Würde es jetzt eine Standpauke geben, wenn wir alleine wären? Beschämt schaute ich zu Boden und versuchte, mich möglichst klein zu machen. Doch dann spürte ich plötzlich die große Hand meines Papas auf meiner Schulter. Mit der anderen Hand nahm er behutsam mein Kinn in die Hand und hob meinen Kopf an, sodass ich ihm in die Augen sehen musste. Erleichtert stellte ich fest, dass sie nach wie vor freundlich und liebevoll blitzten. Lächelnd fragte mein Papa, »Na, konnte da jemand nicht schlafen?« Beschämt stammelte ich vor mich hin. Es tut mir so leid, Papa. Du hast ja gesagt, dass... Also ich hatte es einfach wirklich total vergessen. Also eigentlich wollte ich dir auch nur was gezeigt haben. Entschuldige, ich gehe sofort wieder ins Bett. Mittlerweile war mein Vater direkt vor mir in die Knie gegangen und dadurch mit mir auf Augenhöhe. Als er auf das zerknitterte Blatt Papier deutete, das nach wie vor unter meinem Arm klemmte. Kann es sein, dass du mir das da zeigen wolltest? Vorsichtig holte ich meine Zeichnung hervor. Dabei fiel mein Blick auf den mittlerweile nicht nur knittrigen, sondern jetzt auch leicht feucht gewordenen, gewellten Fetzen Papier, auf dem man einige hastig hingekritzelte Striche und Formen erkennen konnte, die ich in meinem Zimmer noch so überzeugt betrachtet hatte, die mir hier in der Gegenwart des Königs inmitten der Pracht des Thronsaals so kindisch und hässlich vorkam, dass ich den Zettel am liebsten sofort zerrissen hätte. Mein Vater hatte ihn mir jedoch bereits aus der Hand genommen und blickte konzentriert und gedankenversunken auf meine Kinderzeichnung. Schon zum zweiten Mal an diesem Abend hielt ich unbewusst den Atem an und wartete innerlich bangend auf die Reaktion meines Papas. Nach einer gefühlten Ewigkeit erhob dieser erneut seine Stimme und sagte, das ist interessant. Komm mit, mein Schatz, das musst du mir unbedingt näher erklären. Dabei ging er gemächlichen Schrittes auf seinen Thron zu, in der einen Hand das Stück Papier haltend, an der anderen Hand mich, die ich dem König, auf meinen nackten Füßen tapsend und beinahe über die zu langen Hosenbeine meines ausgeleierten Pyjamas stolpernd, folgte. An dem ausladenden und reich geschmückten Thron angekommen, setzte sich mein Vater hin und nahm mich im nächsten Augenblick auch schon auf seinen Schoß. Eine tiefe Dankbarkeit und ein ungeahntes Glück durchströmten mich. Ja, genau das hatte ich mir so sehr gewünscht. Genau das hatte mich aus der Behaglichkeit meines warmen Bettes getrieben. Es gab einfach keinen schöneren Ort für mich als den Schoß meines Papas. Ich schmiegte meinen Kopf an seine Brust und genoss es einige Momente, einfach nur ganz still dem Klang seines Herzschlags zuzuhören. Liebevoll streichelte mein Vater mir dabei den Rücken. So saßen wir eine Weile und genossen den gemeinsamen Moment. Dann schob mich mein Papa sanft ein wenig von sich weg, damit er mich ansehen konnte. »So, mein Schatz, magst du mir ein wenig über deine Zeichnung erzählen? Ich bin neugierig, was du zu sagen hast.« Seine Worte waren so liebevoll, seine Stimme und sein Blick so interessiert, dass sich sofort ein dicker Kloß in meinem Hals bildete. Ich schielte wieder hinüber zu dem großen Tisch in der Mitte des Thronsaals, an dem eben noch so viele wichtige Berater mit meinem Vater diskutiert hatten. Auf dem Tisch lag eine gigantische Landkarte, so viel konnte ich auch aus der Entfernung heraus erkennen. Die vielen Gläser darum herum, teilweise noch halb gefüllt, zeugten davon, dass hier ein gewichtiges Gespräch, eine bedeutende Besprechung jäh unterbrochen worden war, ehe man zu einem Abschluss kommen konnte. Wie enttäuscht würde mein Papa jetzt wohl sein, wenn er meine mickrigen, unbedeutenden Erklärungen zu meiner Zeichnung hören würde. Mein Vater riss mich jedoch sofort aus all diesen Gedankengängen. Kann es sein, dass deine Zeichnung an unser Gespräch von gestern anknüpft? Dieser eine Satz reichte, um meine ursprüngliche Begeisterung erneut in mir zu wecken, die ich gespürt hatte, während ich eifrig in meinem Kinderzimmer meine Vorstellungen und Ideen zu Papier gebracht hatte. Voller Freude erzählte ich meinem Papa nun, was genau mich innerlich beschäftigte und welche Erkenntnisse ich nach unserem letzten gemeinsamen Austausch gewonnen hatte. Während ich sprach, dabei immer wieder auf Details meiner Zeichnung zeigte und meinen Worten eifrig mit meinem Körper Ausdruck verlieh, gehörte mir die ungeteilte Aufmerksamkeit des Königs. Mal nickte er nachdenklich, mal griff er einen Gedanken auf und führte ihn weiter, mal stahl sich einfach nur ein breites Lächeln auf sein Gesicht. So unterhielten wir uns eine ganze Weile, sodass meine Wangen regelrecht zu glühen begannen. Als es nach einiger Zeit zu einer Gesprächspause kam, sagte mein Vater: »Mein Schatz, ich bin dir so dankbar, dass du den Weg zu meinem Thronsaal gesucht und deine Gedanken mit mir geteilt hast. Und was für eine schöne Zeichnung du mir gemacht hast. Ich werde sie mir aufhängen.« Seine wertschätzenden Worte gaben mir die Freiheit, mir innerlich einen Ruck zu geben und meinem Papa endlich die Frage zu stellen, die mich unterschwellig bereits die ganze Zeit über quälte. »Bist du böse auf mich? Jetzt musstest du meinetwegen deine wichtige Besprechung unterbrechen.« Mein Papa lächelte mich liebevoll an und nahm meine Hand in seine. »Meine Zeiten mit dir sind mir das absolut Kostbarste. Nichts anderes könnte jemals wichtiger sein für mich.« In seinen Worten schwang eine solche Leidenschaft für mich mit, dass ich eine Träne aus meinem Augenwinkel stahl. Sanft strich mein Papa sie mit seinem Daumen von meiner Wange. »Ich liebe dich, mein Schatz«, sagte er und drückte mich fest an sich. Ich genoss die Wärme seiner festen Umarmung und die tiefe Geborgenheit, die seine Nähe und seine Worte in mir auslösten. Irgendwann konnte ich ein herzhaftes Gähnen nicht mehr länger unterdrücken. »Da gehört wohl jemand ins Bett«, sagte mein Vater verschmitzt lächelnd. »Schade, ich hätte dir so gerne noch gezeigt, was mich gerade beschäftigt.« Bei diesen Worten deutete er auf die große Landkarte auf dem Tisch. Erstaunt blickte ich von meinem Vater zum Tisch und wieder zurück. »Ehrlich?«, fragte ich. »Du willst mir erzählen, was du mit deinen Beratern Wichtiges besprochen hast?« »Aber natürlich«, entgegnete mein Papa, »genau so, wie ich es liebe, wenn du mir deine Gedanken mitteilst, liebe ich es, dich an meinen teilhaben zu lassen.« Ich schluckte. »Aber ich bin doch nur ein Kind.« Mein Vater lachte laut und herzlich auf. »Ganz genau, du bist mein Kind. Und wie gerne möchte ich dich an meinen Plänen für mein Reich beteiligen. Aber dafür ist auch morgen noch Zeit. Jetzt heißt es erstmal schlafen gehen.« Mit diesen Worten stellte mich mein Vater sanft auf die Füße, um sich selbst von seinem Thron zu erheben und mich anschließend auf seine Arme zu heben. Schon bei seinen ersten Schritten fielen mir die Augen zu und ich schlief friedlich und glücklich in den Armen meines Vaters ein, der mich zurück in mein Bett trug. Gott sehnt sich nach dir. Und es ist bedeutungsvoll, was du Gott zu sagen hast. Und genauso möchte er seinen Herzschlag mit dir teilen. Ich wünsche mir so sehr, dass das einen Hunger in dir nach mehr auslöst. Ich glaube, das Schlimmste, was uns im Laufe der Jahre mit Gott passieren kann, ist, eine Form von Sattheit zu erreichen. Zufrieden zu sein mit dem, was wir bereits wissen. Es gibt noch so viel mehr, was Gott uns zeigen will und noch so viel mehr Tiefe, in die wir mit ihm kommen dürfen. Wir werden jetzt noch mal ein Lied singen, wo wir das auch zum Ausdruck bringen. Und nimm das Lied für dich persönlich als Antwort. Wenn das dein Herzschlag ist, dann gib Gott damit deine persönliche Antwort, dass du dich nach Freundschaft mit ihm sehnst.
Ja, ich möchte dich einladen, wenn du das im Gebet noch vertiefen möchtest, dann stehen hier jetzt Geschwister für dich bereit, die für dich beten möchten. Ich lade euch schon mal ein, nach vorne zu kommen. Und wenn du noch Gebet haben möchtest, wenn es um deine Beziehung zu Gott geht, aber auch darüber hinaus, wenn du krank bist oder was anderes dich belastet, dann darfst du gerne jetzt gleich nach vorne kommen. Weißt, nein, das ist nicht mein Ding, dann lade ich dich hier ein, noch nach unten zu kommen, im Gemeinschaftsraum zu bleiben. Welcome to church, wenn du neu bist, Gast bist oder eben einfach auch da zu sein oder nachher noch mit uns da zu spielen. Und wenn du sagst, Mensch, ich bin hier berührt worden von Gott, dann sei gewiss, da haben Menschen für dich gebetet. Zum Beispiel am letzten Dienstagmorgen um 6. Und dazu möchte ich dich auch einladen, jetzt morgen diesen Dienstag um 6 zu kommen zu Let's Pray. Die letzte Season für dieses Jahr, weil ihr merkt, Gottes Gegenwart ist das, was alles verändert. Und das erleben wir, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen. Jetzt würden wir gerne noch weitermachen, aber der Gottesdienst ist zu Ende. Aber der nächste Gottesdienst kommt. Nächsten Sonntag sind wir nämlich schon wieder hier, sind eingeladen, da zu kommen. Und ich bete noch zum Abschluss, aber wir bedanken uns bei Chris und Tanja, dass sie uns so wunderbar in Gottes Gegenwart geführt haben, durch den Lobpreis und durch die Predigt. Das gehört beides zusammen. Vielen Dank, dass ihr das mit uns hier gemacht habt. Ja, Vater, und wir danken dir dafür, dass du wirklich erfahrbar bist durch deinen Heiligen Geist. Das ist keine Einbildung, sondern du bist es. Und ich möchte auch dich einladen, wenn du heute hier bist und Jesus noch nicht persönlich kennengelernt hast, indem du ihn in dein Leben aufgenommen hast, weil du vor ihm bekannt hast, dass auch du Vergebung brauchst, weil du ein sündiger Mensch bist, aber zu einem Kind Gottes werden kannst. Das hat Jesus für dich ermöglicht. Dann darfst du jetzt auch gleich nach vorne kommen, zu mir hier vorne. Ich bin hier noch in der ersten Reihe. Und dann möchte ich gerne mit dir beten, dass Jesus in dein Leben kommt. Und so danken wir dir, Gott, für das, was du getan hast an diesem Wochenende. Und ich bete, dass wir das nicht verlieren, sondern mit in diese Woche nehmen, uns selbst dein Angesicht suchen. Danke, dass jeden Tag dein Thronsaal geöffnet ist für uns. Halleluja. Danke, dass du jetzt mit uns gehst. Amen. Einen gesegneten Sonntag euch und bis nächsten Sonntag. Tschüss.